Ja, hallo, hier ist Felicia Herrschaft heute mit der Aktionssendung zusammen mit Verena Kuni, der Kunstwissenschaftlerin und auch bekannt hier bei Radio X aus der Gunstsendung, über das Thema Dokumenta 12 und Münster Skulpturprojekte. Und die Dokumenta 12 ist jetzt das 12. Mal in Kassel eben eröffnet worden am 16. Juni 2007. Und mich würde interessieren, wie Verena jetzt zum Beispiel wie du als Kunstwissenschaftlerin dir diese Ausstellung jetzt erschlossen hat, die dieses Mal tatsächlich sich wesentlich mehr in Kassel ausgebreitet hat, durch verschiedene Orte wie den Bergpark oder Schloss Wilhelmshöhe, dem Kulturschlachthof oder auch einer der neuen Galerie, dem Museum Fridericianum, einem Aue-Pavillon, der extra gebaut wurde, und der Dokumenta-Halle. Und als ich zu Dokumenta gefahren bin, dachte ich, es ist möglich, vielleicht direkt oben am Bergpark zu beginnen und so diese Ausstellung von ganz oben nach unten sozusagen zu erschließen, und war dann auch sehr beeindruckt von den Wasserspielen, die dort eben vom Herkules heruntergelassen werden. Und möglicherweise ist das auch schon ein Zugang zu der Dokumenta.
Ja, also in zweifacher Hinsicht. Also diese Wasserspiele sind ja eine wunderbare Einrichtung, die seit der Barockzeit sozusagen immer noch funktioniert und ein Teil dessen ausmacht, was gerne unterschlagen wird. Wenn man über Kassel, und das liest man ja in der Presse dann bevorzugt zu Dokumentarjahren immer wieder, von einer eben im Weltkrieg zerbombten Stadt und betonierter Einkaufszone, Sockengeschäften und Ähnlichem hört. Das sind dann so immer auch nicht ganz enthistorisierende Vorstimmungen, die da auch schon geschaffen werden, dass da mal behauptet wird, Kassel an sich ist sozusagen ein mehr oder weniger zur Stunde Null dann zerstörter und ahistorischer Ort. Und die Dokumenta, das ist allerdings natürlich ein Faktum, die damals als Zonenrandgebietsförderungsmaßnahme dort auch entstehen konnte erst. Also die Idee von Arnold Bode, dort eine Dokumenta zu veranstalten, ist eines gewesen, über Jahre hinweg dann eine Förderung auch zu erhalten von Bundesmitteln, die auch zunahmen jährlich und so weiter. Also das Ganze richtig zu einem großen Ding mit internationaler Reichweite zu machen, hat schon etwas mit der spezifischen Situation von Kassel in den Nachkriegsjahren zu tun. Das ist korrekt, aber Kassel als Kulturort hat auch jedes Jahr und das ganze Jahr über einiges mehr zu bieten. Da gibt es ja unter anderem auch ein jährlich stattfindendes Dokumentarfilm- und Videofest, Pünktchen, 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 und eben auch vor allem diese historische Struktur. Und es ist sicherlich von Bedeutung, dass nicht alle Kuratorinnen und Kuratoren der Dokumenta-Ausstellungen seit Bodes Zeiten, aber doch die meisten sich mit dieser Struktur auch auseinandergesetzt haben, und zwar eben jenseits sozusagen der Einkaufszone und oder eben die Einkaufszone von mir aus mit einbeziehend, aber eben auch diese historische Vorgeschichte. Man kann sicherlich sagen, dass diese Dokumenta mit zu denen zählt, die das am deutlichsten und am offensivsten getan haben, indem sie mehrere Räume nutzen, diese Räume als Räume auch, dieser historischen Räume, nicht nur das Museum Fridericianum, nicht nur die Orangerie, die irgendwie quasi Standards waren, die neue Galerie war auch in vielen Dokumenta-Ausstellungen mit einbezogen, aber das auch zum Thema machen und auch das bis in die Raumgestaltung, in ihr Kuratorium mit hinein, offensiv auch zum Thema machen, also diesen historischen Vorlauf.
Und ist es dann auch ein neuer Ansatz, dann, wenn Sie auch historische oder historisierte Arbeiten in die Ausstellung mit einbeziehen und auch den Katalog zum Beispiel chronologisch aufbauen, angefangen im 14. bzw. 15. Jahrhundert? Wie gehst du mit diesem Kontext um?
Also zu den Publikationen der Documenta, denke ich, da sollten wir nochmal ganz separat drüber sprechen, vielleicht ein bisschen später. Denn in der Tat ist das, was der Katalog zum Beispiel bietet mit dieser Chronologie, auch ein Teil der kuratorischen Politik und vielleicht kein so einfacher, der über die Publikationen der Documenta auch sich realisiert. Aber um nochmal anzufangen, irgendwie der Bezug auf Geschichte ist auch von außen her immer erstmal mit dem Schlagwort Antike oder ist die Moderne unsere Antike mit dieser auch von den Kuratoren selbst ausgegebenen Fragestellung nach vorn getragen worden. Wenn wir aber oben im Barockpark anfangen, fangen wir in einer ganz anderen Zeit an, nicht in der Antike, auch nicht in dem, was vielleicht das Spannungsverhältnis von Moderne und Antike speziell in dieser Documenta meiner Meinung nach stark kennzeichnet und was ich eher mit Klassizismus bezeichnen würde, der ja auch ein spezielles Verhältnis zur Antike hatte, sondern da sind wir bei Barockarchitektur und bei der Zeit, in der sozusagen Fürsten Kulturverwalter waren und sich da erstmal auch natürlich selber gefeiert haben und dann aber auch quasi Grundlagen geschaffen haben, die später dann zum Museumskultur und unserer heutigen Museumskultur führen. Und man hat in den letzten Jahren ja nicht umsonst solche also Ausstellungen auch gehabt, die da hießen eine barocke Party. Das Barock ist, glaube ich, für unsere Zeit ein ganz wichtiger Ankerpunkt. Es hat mich eher gewundert, dass es in der Realisierung dieser Documenta einbezogen ist und auch also quasi zum Thema wird, aber sage ich mal, zumindest in den offiziellen Verlautbarungen überhaupt nicht nach vorne getragen worden ist. Ja.
Und welche Arbeiten sind dir jetzt besonders dann aufgefallen, die vielleicht vermitteln zwischen diesem historischen Zugang, dem Barock vielleicht auch, der barocken Landschaftsarchitektur und dann auch den Fragestellungen oder den Leitthemen, wie ist die Moderne unsere Antike?
Das ist eine große Frage, die ich glaube, man auch in verschiedenen einzelnen Arbeiten wirklich auch ganz gut belegen kann, dass es diesen Bezug gibt. Ich würde gerne noch ein bisschen vorher ansetzen und erstmal sagen, wie ist denn so der erste Eindruck, wenn man quasi dorthin kommt, denn mit dem hast du ja auch begonnen zu Recht und die Wasserspiele sind eines, was einem vielleicht auch dann quasi heiter auf seinen Weg geleiten kann. Und ich denke, dass diese genau. Art der Heiterkeit sozusagen, eine Heiterkeit, die jetzt nicht völlig oberflächlich ist, damit ist man dem Barock ja gerne immer ein bisschen ungerecht gegenübergetreten, auch seitens der Kunstgeschichte, sondern sozusagen eine Heiterkeit, die Wissen und auch vertieftes Wissen nicht ausschließt, da durchzugehen. Das ist, denke ich mir, schon einer der Ansprüche, den diese Documenta vertritt. Die Frage ist natürlich, wie weit kann man den erlebend nachvollziehen, wenn man sich auf diesen Parcours begibt? Und
genau, und da findet man ja dann im Bergpark die Arbeit eben von Alain Sekula, 26 Abzüge für den Außenraum, Schiffbruch und Arbeiter. Und wenn man dann eben die Wasserspiele bemerkt, wenn sie denn auch angestellt werden, dann verlieren die Arbeiten ein bisschen an Präsenz, könnte man sagen, von Sekula.
Naja, das kann man sich insofern auch gut vorstellen, also jetzt für diejenigen Hörerinnen und Hörer, die vielleicht weder das eine noch das andere bislang kennen, es sei empfohlen, das eine wie das andere mal zu machen, das muss man nicht in Kombination tun. Aber ganz klar ist, eine barocke Inszenierung beißt sich mit einer Herangehensweise, die jemand wie Sekula hat, der ja quasi Plakatstellwände in diesen Park verfrachtet und also die ja von Format her erstmal an sowas erinnern wie immer klassische Architekturtafeln. Das hatte man ja mal in Münster auch, ne, wo das auch künstlerisch thematisiert worden ist von Thomas Schütte. Dass man da eher quasi so eine Metalektüre-Ebene eingezogen bekommt und Sekula, obwohl er sich diesen Standort ausgesucht hat, gestaltet das ja fast eher wie, ein Kreuzweg, den man aufwärts nimmt und an diesen einzelnen Plakatstationen vorbeigeht. Also wenn man, das sind ja Bilder von arbeitender Bevölkerung, das ist ja sein Thema eigentlich seit je, also im Grunde genommen einen künstlerischen Blick auf eine Art von Fotografie oder mit einer Art von Fotografie zu verbinden, die sehr nah an dem ist, was man aus der Reportagefotografie kennt, der sehr politischen Blick hat. Und ich will das jetzt nicht als einen Leidensweg stilisieren. Das wäre, glaube ich, auch nicht unbedingt in seinem Sinne, da irgendeine christianisierende Ausdeutung zu nehmen. Aber das ist dieser Weg aufwärts, den man an seinen Plakaten nimmt. Ich glaube, ich hatte so den Eindruck, dass es eher gedacht, man steigt so von unten auf und geht auf dieses Schloss zu, und dann ist man eben, wenn man an den Arbeiten von Secular vorbeigeht, anders gebrieft. Dann hat man nämlich eine Perspektive, die dieses Barocke in Anführungszeichen oder auch mit einem Fragezeichen versieht, die auch eine museale Sammlung gleich als etwas darstellt, wo Bilder gemacht werden, vorgezeigt werden und das Ganze eben auch.
Ja, also ich habe den Aufstieg dadurch bewältigt, dass ich einfach mit dem Auto da hochgefahren bin, mir das kurz angeschaut habe, wieder runtergefahren bin, um Zeit zu sparen. Und wenn man dann eben wieder ganz nach unten fährt zum Aue-Pavillon, um auch dann die Arbeiten im Pavillon als auch im Fridericianum zu sehen, ja, dann geht genau diese Idee des Aufstiegs vielleicht schon wieder sehr schnell verloren.
Ja, nicht nur das. Man kann auch in dem Moment, ich fand diese Wasserspiele jetzt auch ein ganz gutes Beispiel, die sind da eben auch nicht so ständig zur Documenta, sondern die haben bestimmte Termine. Dieses Zusammentreffen ist nicht zu ignorieren, aber es ist jetzt nicht unbedingt so der Normalzustand, in dem man das Ganze sieht. Wenn man aber diese Gelegenheit hat, die du hattest, dann kann man sagen, in dem Moment sieht man, welche Chancen eine sehr auf quasi die Ration, also ein rationales Kunsterleben, was jetzt nicht ein sinnfreies, also unsinnliches, so nicht unsinnliches Kunsterleben ist, welche Chancen das gegenüber einer barocken Inszenierung hat von so einem Gesamtraum, nämlich irgendwie denkbar schlechte, ne? Also so da merkt man einfach, und da hat die Documenta dann insgesamt auch in ihren verschiedenen Räumen widerstreitende Politiken. Also man merkt ganz deutlich, dass auf der einen Seite eine ganze Reihe von Künstlerinnen und Künstlern versammelt sind oder auch eingeladen wurden, gezeigt werden, die von ihrer Bildsprache her, auch von ihrer ästhetischen Strategie her oder Vorgehensweise her, Strategie klingt immer so super kalkuliert, von ihrer ästhetischen Sprache her nah an Secular sind, also mit der Sprache von zum Beispiel politischer Propaganda arbeiten, und sei es nur, dass sie die zitieren.
Welche meinst du?
Ich meine unter anderem auch die Arbeiten von Ines Dujak. Es gibt viele Arbeiten, die mit so einer Kombination aus Bild- und Texttafel dazu dem vorzeigen, auch in Videos. Also kann man, ich will jetzt nicht sagen, gut die Hälfte. Das ist die eine Seite. Und dann werden diese Arbeiten aber eingebunden in eine Rauminszenierung, die nicht per se architektonisch gegeben ist. Also das Fridericianum ist ja ein modernisierter Bau gewesen. Die neue Galerie war dann eigentlich ein bisschen so, wenn man vom Interieur her, 60er, 70er, lange Zeit noch. Und diese Räume sind gestaltet worden als Erlebnisräume, die, was uns nicht so bewusst ist, aber in München ja unter anderem auch in der neuen Pinakothek anzuschauen ist, die durchaus mit den farbigen Wandgestaltungen mit unserer Moderne zu tun haben, und zwar jenen Teil unserer Moderne, der ähnlich wie im Klassizismus, wo die Tempel immer noch so weiß waren, obwohl die eigentlich farbig gefasst waren. Also wenn man das reine nach Winkelmann, dem Archäologen, dieses reine Ideal des Klassischen vertreten hat, dann hat man die ja, also so wie man sie gefunden hat, die Ruinenromantik betrieben, dass das Ganze schön weiß und reiner, roher Stein, quasi behauener Stein vielmehr dann ist. Das war aber farbig, und das hätte man da vielleicht doch eher als Kitsch oder vielleicht eben zum Beispiel Barock bezeichnet. Unsere sogenannte klassische Moderne war das ja auch noch, also dort, wo Kunst gezeigt wurde, vor allem auch in den Privaträumen, in den Galerien, waren die Wände keine White Cube Wände, sondern farbig. Nur dadurch, dass das so außerhalb des Bewusstseins ist und auch durch die Art und Weise, wie zum Beispiel mit Lichtregie gearbeitet wird, durch die Art und Weise, wie mit dem, und da sollten wir vielleicht auch noch etwas ausführlicher drauf eingehen, mit der Migration der Formen, also dem vergleichenden
Sehen der Formlosigkeit,
der Kunstgeschichte so umgegangen wird, ist das eben dann doch wieder eine barocke Inszenierung.
Ja, möglicherweise. Wie erschließt du dir sozusagen mehr aus einer analytischen Perspektive diese Ausstellung? Spielt denn das Lichtkonzept und auch die Farbgestaltung dann eine Rolle, um auch die Arbeit tatsächlich dann zu erfassen?
Also noch vor der analytischen Perspektive, denke ich mir, also nehmen wir ja schon ganz basal Kunst wie auch alles andere.
Sinnlich war?
Sinnlich, einfach ganz, ganz basal.
Was passiert, wie wichtig ist dann dieser sinnliche erste Eindruck für dich als Kunstwissenschaftlerin?
Ja, exakt, es ist der erstmal das ist, was ich registriere, was ich wahrnehme, was auch meine Stimmung bei der Wahrnehmung prägt. Und da muss ich sagen, habe ich das in dem Moment meiner Erstbegehung, habe ich das als durchaus positiv und erfrischend wahrgenommen, und zwar aus zwei Gründen. Der eine Grund ist eher so ein nostalgisch sentimentaler, dass ich den Eindruck hatte, aha, das ist mal wieder so eine Documenta, die man wirklich so mit Erlebnisräumen, und das ist so die Art der Documenta-Ausstellung, mit denen ich als Kind aufgewachsen bin. Ich bin ja hier in Hessen groß geworden, folglich war die Documenta nicht weit, und ich habe also eine sehr früh einsetzende Documenta-Geschichte, und das war früher eben auch, also gerade für ein Kind war das extrem kinderfreundlich, dass da sehr bunt und zum Anfassen und groß und inszeniert und so weiter, was ja dann in den Jahren drauf, in den 80ern, völlig verändert hat, wie dann in die Inszenierung worden ist. Der zweite Grund, und das ist vielleicht dann doch noch der wichtigere, ist eben derjenige, dass dieses dass dieser Eindruck der Überinszenierung, also von mir auch aus dem Fachlichen, auch aus dem Standpunkt sowohl der Kunstwissenschaftlerin oder Kunsthistorikerin, die natürlich da auch ein gefundenes Fressen hatte, weil die beiden einen sehr stark kunsthistorisch geprägten Ansatz haben, aber auch der Kunstkritikerin, als die ich da professionell ja unterwegs war, erstmal gut gefallen hat, weil es einfach erfrischend war, eine Ausstellung zu sehen, die diesen internationalen Anspruch hat und den nicht in der Art und Weise umsetzt, wie das eigentlich mittlerweile die meisten sogenannten oder auch Großausstellungen tun, nämlich zumindest rhetorisch sowas wie ein Best-of anzuschlagen. Also das machen auch Ausstellungen, die irgendwelchen nationalen Fokus pflegen, ob die dann in Wolfsburg oder in Berlin oder sonst wo stattfinden, gibt es ja gerne immer so, wir zeigen jetzt mal den Hot Shit diesen Jahres. Und da haben eigentlich die institutionellen, kuratierten, mit öffentlichen Mitteln finanzierten Ausstellungen in den letzten Jahren immer schlechter und schlechter und schlechter abgeschnitten gegenüber dem, was dann zum Beispiel eine Art Basel bieten konnte, wo dann die Galerien, also auch völlig zu Recht, weil das ist ja nun ihre Profession.
Aber die Documenta zeigt ja dann einen Stand der Kunst sozusagen der letzten 5 Jahre, könnte man sagen, auch Weiterentwicklung möglicherweise oder neue Zugänge.
Ja, das hat sich über die Jahre hinweg eben ein bisschen verändert. Also jetzt erstmal kurz noch, um den Satz zu Ende zu führen. Also man kann positiv vermerken, das ist eine Documenta, die sich im Positiven, man kann dann auch schon sagen, auch im Negativen von anderen Großausstellungen so unterscheidet, wie sich unser Museum für moderne Kunst, gerade speziell zu Jean-Christophe Amans Zeiten, von anderen Museen oder Galerien für Gegenwartskunst, die zeitgleich entstanden, sich unterschieden hat, weil da jemand, oder in dem Fall sind es ja eben dann zwei, ein kuratorisches Paar, also wirklich das macht, wonach ihnen der Schnabel gewachsen ist. Also nicht meint, irgendwie da so einen Sollwert erfüllen zu müssen oder wenig meint. Die andere Sache aber, um jetzt auf deine Frage direkt zurückzukommen, ist, dass wir haben einen hereinkommenden Anruf und werden das mal im Hintergrund antesten. Ich führe mal so ganz langsam meinen Satz zu Ende.
Ja, bitte.
Die andere Sache ist die, dass die, ich habe jetzt auch den Faden verloren.
Okay, dann spiele ich kurz Musik.
Von hier so blinkt.
Eine Sekunde. So, wir sind wieder da. Hier im Hintergrund haben wir gehört The Ballad of Kastriot Reshapi, eine Arbeit von Mary Kelly. Und zwar erzählt sie da die Geschichte eines albanischen Kindes und wie dieser umbenannt wurde. Aber darauf werden wir jetzt nicht eingehen. Verena wollte noch etwas zu den Kuratoren sagen oder beziehungsweise der künstlerischen Leitung, Roger Martin Bürgel und Ruth Noack. Denn wir spielen gleich ein Interview mit Ruth Noack, das dann vielleicht auch noch mal einen weiteren Zugang bietet zu dieser Ausstellung. Ja, Verena, Ruth Noack, wer ist das?
Ja, Ruth Noack ist also auch eine Kollegin im Sinne von, sie ist auch Kunsthistorikerin, sie ist auch Filmhistorikerin. Das ist vielleicht auch ganz wichtig im Hintergrund zu wissen. Also das ist das, was sie in Wien in den letzten Jahren unterrichtet hat und eigentlich auch namhaft, sag ich mal, im feministischen, kritischen Wissenschaftsbereich. Und entscheidend ist vielleicht schon, und das erklärt auch, warum da eben nicht zwei Leute sagen, wir zeigen den Hot Shit, sondern sagen, wir möchten gerne einen Ansatz versuchen, in dem eine historische Perspektive einbezogen ist, ist, dass eben auf der einen Seite da ein sehr starker wissenschaftlicher Hintergrund ist mit ihr als Kuratorin und zum anderen auch mit Roger Bürgel, der eines Kurators, der in den letzten Jahren ja nicht fürchterlich viele Ausstellungen kuratiert hat, aber die er kuratiert hat, unter anderem eben war das auch eine, die unter anderem in Nürnberg zu sehen war, wo es tatsächlich auch um die Frage nach der Moderne ging und nach den Mythen der Moderne, dabei sich eben auch als Kurator sehr stark mit historischen Fragestellungen beschäftigt hat und damit, wie diese historischen Fragestellungen unseren Blick von vornherein auf die Gegenwartskunst und auf das, was wir sozusagen zu Gegenwartskunstgeschichte machen, prägen. Das ist, glaube ich, etwas, was man wissen muss als Hintergrund, und das ist auch mit Sicherheit erstmal ein mögliches, das habe ich auch versucht anzudeuten, Qualitätsmerkmal, weil die Hotshot-Ausstellung, die haben wir ohne Ende, und die meisten Biennalen zum Beispiel, die meisten zyklischen Ausstellungen werden als solche Hotshot-Konzepte realisiert, unabhängig von dem Thema, was dann noch drüber irgendwie als Dach gebreitet wird und zu dem dann sicherlich auch etwas zu erfahren ist.
Okay, wunderbar.
It's never safe for us, not even in the evening, 'cause I've been drinking, not in the morning, where your shit was.
So, jetzt das Interview mit Ruth Noack.
In Medien kontrollieren oder lesen zu wollen, so unmittelbares Feedback von den sogenannten Professionals in den ersten Tagen, das war sehr gespalten.
Ja.
Was sicher damit zu tun hat, dass wir die gängigen Kategorien auf den Kopf gestellt haben und gerade die Professionals damit nicht so gut zurechtkommen.
Ja.
Weil sie sich ja immer ganz schnell die Meinung bilden müssen. Und wir sind aber sehr viel in der Ausstellung und werden da auch oft angesprochen von Leuten, und die scheinen positiv verwirrt zu sein. Also einige fühlen sich doch auch eingeladen, sich mit den Sachen zu befassen, und sind dann oft auch verwirrt, und dann fehlt ihnen auch viel an Wissen oder eigentlich an Wissen, und dann ist es aber meistens kein führt es nicht dazu, dass sie sich davon abwenden, sondern führt eigentlich auch dazu, dass sie sich das einfordern. Also wenn man zum Beispiel die Arbeit von der Ines Dujak denkt, die sich ja mit Biopiraterie auseinandersetzt, da ist jetzt, hören wir täglich von Leuten, dass sie diese Texte gerne zur Verfügung gestellt haben möchten, die da auf den Samensakalen abgebildet sind, zu den einzelnen Fällen von Biopiraterie, also Patentierung beispielsweise der Pflanzen, die in den Chiapas wachsen, etc. Und die sagen dann, wo kommen wir diese Informationen her, kriegen, und wir wollen das jetzt auch auf die Website stellen und so. Das heißt, Also das ist eigentlich eher positiv.
Ja. Ja, daran würde ich auch gerne direkt anschließen mit der Frage, wie sich der Besucher eben diese Ausstellung erschließen kann, weil sich diese Ausstellung ja durch ein Beziehungsgewebe und sehr stark auch durch die Fähigkeiten des Besuchers eben dann durch das Beziehungsgewebe ein eigenes Bild der Ausstellung zusammenzustellen dann entsteht. Und wie steht dies im Verhältnis eigentlich zur Ästhetik der Formlosigkeit, die anscheinend wichtig ist für diese Art des relationalen Ausstellungsgefühls?
Ja, also ich denke, die Ästhetik der Formlosigkeit ist für mich persönlich dann nicht so relevant. Also ich denke, dass wir doch relativ präzise arbeiten. Was aber wichtig ist, dass es nicht eine Struktur gibt, eine homogene narrative Struktur, die durch die Ausstellung führt, und wenn man da den Faden nicht findet, kann man nicht anknüpfen und kommt da nicht hinein, sondern es gibt eigentlich unterschiedliche, sehr vielfältige Arten und Weisen, Eingang zu finden in die Sache, denke ich. Also das ist jedenfalls, was wir auch zurückgespiegelt bekommen aus den Diskussionen und Behaltungen, dass man sich unterschiedlich annähern kann. Es ist auch so, dass sich die Leute in den unterschiedlichen Häusern verschieden verhalten. Eine Besucherin hat gemeint, in der neuen Galerie sei die Rezeption sehr verlangsamt, durch das Höhenartige dieser Architektur, und man würde ganz langsam werden und alles ganz genau betrachten. Und es fände ich eigentlich ganz schön. Im Pavillon habe ich wieder gehört, sagen die Leute, ja, man käme ja so nah ran an die Sachen und man hätte so einen Zugang. Und das ist interessant, weil ja in Wirklichkeit man in allen Gebäuden nah an die Arbeiten rankommt.
Ja, man muss sogar sehr nah herankommen. Und da würde ich doch gerne direkt auf das Lichtkonzept eingehen in der Ausstellung, weil Licht zum Teil ja in der Ausstellung so eingesetzt wird, dass nur die Bilder selbst als Lichtquellen im Raum oder die Arbeiten selbst als Lichtquellen im Raum dienen, wie bei Mary Kelly zum Beispiel. Und durch das wenige Licht ist der Betrachter tatsächlich gezwungen, sehr nah an die Arbeiten heranzugehen, um überhaupt etwas zu erkennen. Also wie steht dies im Verhältnis zum Erkenntnisprozess des Besuchers und der Ausstellung?
Es ist so, dass auch da kann man wirklich keine Homogenität spüren, meiner Ansicht nach. Denn in Wirklichkeit, wenn man genau schaut, dann sieht man, dass wir auch viel mit Licht an Stellen arbeiten, wo überhaupt keine Kunst hängt. Es ist so, dass die Lichtverhältnisse stark durch die restauratorischen Bedingungen geprägt sind. Es ist ungewöhnlich, wenn eine Ausstellung 100 Tage lang aufhat. Und die meisten Ausstellungen sind so 4 Wochen bis allerhöchstens 2 Monate. Und das bedeutet, dass man da sehr genau mit den Lux-Zahlen umgehen muss, also mit dem, was eine Arbeit an Licht überhaupt verträgt. Und das heißt, dass wir da sehr, sehr präzise arbeiten mussten und wirklich Rücksicht nehmen auf die Werke.
Ja, also,
und so dadurch kommt es, dass sie teilweise als dunkel wahrgenommen werden. Das ist aber auch nicht anders als in anderen Ausstellungen in Wirklichkeit.
Ja.
Ich glaube, dass dieser Eindruck auch ein bisschen durch die Farbigkeit der Wände entsteht.
Ja, ja, dass auch die ja dunkel gehalten sind.
Und dass die Leute halt sich nicht klar machen, dass man, auch wenn man eine Wand weiß streicht, dass man sie eine Farbe streicht. Also, dass man sie tatsächlich etwas Aktives tut. Und dass es nicht so ist, dass nur, wenn die Farbe grün, die Wand grün gestrichen wird, dass dann irgendwas Besonderes passiert. Also ich glaube, das hat einfach auch mit gewissen eingefahrenen Konventionen zu tun, Sehkonventionen, die wir jetzt aus dem amerikanischen Kontext gewöhnt sind.
Ja, und der sollte ja auch, also das sollte ja auch aufgebrochen werden mit der Ausstellung. Die Frage wäre auch dann noch, wenn der Besucher durch die Ausstellung geht, dann scheint es ja durch die Kontexte der Arbeiten so, dass es fast ein unendlicher Interpretationsprozess ist, der auf den Besucher wartet. Und wie wird das, und wenn die Ausstellung selbst auch durch die Leitthemen wie ein Musikstück komponiert ist, dann ist tatsächlich auch die Frage, welches Wissen, also stößt der Besucher nicht jeweils an Grenzen eben seines Wissens, und wie entsteht dann
tatsächlich diese Produktivität, weil auch, ja.
Ja, also fatal wäre es natürlich, wenn die Besucher und Besucherinnen das Gefühl hätten, es ist so überkomplex, da können sie gar nicht erst drauf einsteigen. Das ist aber unserer Erfahrung nach passiert das nicht, sondern es ist tatsächlich so, dass die Leute einsteigen und dann an Grenzen stoßen. Und das ist eigentlich was, was wir ja wollen, weil wir das auch sehr interessant finden. Kein Mensch kann all dieses Wissen in sich vereinen, was man eigentlich bräuchte, um jedes der einzelnen Kunstwerke adäquat lesen zu können.
Ja.
Und noch dazu kommt aber, dass wir auch, was die, dass wir relativ ungebildet sind, auch im Vergleich zu Menschen aus anderen Gegenden auf der Welt. Also wir sind im Euroamerikanischen extrem verbildet, dadurch, dass wir uns immer noch imaginieren, dass wir im Zentrum sein, was wir natürlich so längst nicht mehr sind. Also ökonomisch schon gar nicht. Und ich denke auch kulturell nicht mehr. Und es ist aber auch so, dass selbst was die eigene zeitgenössische Kunstproduktion anbelangt, wir relativ wenig Bildung haben. Das hat auch zu tun, dass Künstler und Künstlerinnen sich heutzutage sehr viel Gedanken machen, sehr viel Recherche machen und einfach auch Experten sind.
Ja.
Und die meisten Besucherinnen und Besucher auf der Dokumente schauen sich nur Dokumente an und sonst nicht regelmäßig zeitgenössische Kunst. Das heißt, die haben tatsächlich auch Lücken, Bildungslücken. Und wir denken, also Roger Martin Böckel und ich sind halt der Meinung, dass es nichts macht, die Leute auch auf ihre eigenen Bildungslücken hinzuweisen, also sie an die Grenzen stoßen zu lassen.
Yeah.
Weil doch auch genug da ist, was man sich schließen kann, ohne dass man, also wenn man einfach nur genau schaut. Das ist ein Anfang. Und zum Zweiten, weil es ja auch nicht so ist, dass man mit dem Ausstellungsbesuch diese Bildungsreise abgeschlossen haben muss. Das heißt, man kann ja dann auch aufgrund von einem Interesse an einem bestimmten Werk anfangen, selbstständig weiter nachzuforschen und sich da weiter zu informieren. Das ist ja jedem unbehindert möglich.
Ja.
Und dann ist die Ausstellung nicht so gebaut, dass man sie nur in einer Weise interpretieren kann.
Ja.
Und ich denke, das ist nicht so, dass jetzt Interpretationen komplett frei sind oder dass wir das auch nur so suggerieren, dass man das jetzt einfach so konsumieren kann und jeder kann sich seinen eigenen Reim drauf machen, sondern dass da dann eigentlich auch die Diskussion untereinander anfängt. Und dazu haben wir ja auch unsere Vermittlung geschult, also hin auf nicht Vermittlung von irgendwelchem Wissen, sondern hin auf tatsächlich den Dialog und hin auf die auf eine Diskussionskultur.
Ja, und wie stehen denn die Leitthemen in einem Verhältnis zu diesem Vermittlungskonzept und eben auch zu dem Bildungsanspruch der Documenta 12?
Also die Leitthemen waren ja, was ich habe das immer unsere Enabling Fantasies genannt. Ich weiß, ich kenne das deutsche, die deutsche Übersetzung da nicht. Also es waren sozusagen Möglichkeiten, eine Ausstellung zu strukturieren zu einem Zeitpunkt, wo sie noch gar nicht existierte, wo auch die Werke nicht existierten. Das waren Themen, die wir aus der Betrachtung der Kunst genommen haben. Also das waren Themen, von denen wir meinten, dass man sie doch auch verallgemeinern kann oder aber auch wieder lokal spezifisch machen, überall auf der Welt. Also dass man in ein Gespräch kommt mit Künstlerinnen und Künstlern über diese Leitmotive, nicht um jetzt Kunstwerke in Auftrag zu geben, die Leitmotive illustrieren, sondern um irgendwo einen verbindlichen Ansatzpunkt zu schaffen.
Ja.
Für eine Diskussion. Das heißt, dass wir das in der Ausstellung hier und da die Leitthemen aufblitzen. Also es gibt Werke, die man deutlich einzelnen Polen, einzelnen Themen zuordnen kann, dass ich aber im Prinzip das meiste in der Ausstellung eher so zwischen diesen Themen bewegt. Also wenn man sich vorstellt, diese drei Themen bilden Pole eines Dreiecks, dann sind die meisten Arbeiten eher irgendwo da in der Mitte.
Yeah.
Das heißt, man kann eigentlich, die sind auch offen genug, die Themen, als dass man eigentlich fast jedes Werk mit
jedem
mindestens zwei der Themen in Bezug bringen kann.
Ah ja, also Sie würden jetzt nicht sagen, es gibt bestimmte Arbeiten, die kuratorisch von Ihnen tatsächlich auf ein Leitthema zu beziehen wären, sondern es ist alles eine Art Schnittmenge geworden in der Ausstellung durch die Bezugspunkte.
Ja, also es ist so, gibt es auch Punkte, die die Pole repräsentieren. Also die Double Bubble ist für uns, von Maja Bajewicz, ist für uns zum Beispiel eine Arbeit, die uns zu dieser Frage, ob das bloße Leben nur schrecklich aufzufassen sei oder ob es da auch ob das auch Freiraum oder Freiheit ermöglicht, die hat uns zu dieser Frage überhaupt erst inspiriert, diese Arbeit. Die ist deswegen für uns ganz zentral.
Ja.
Es ist auch eine Arbeit wie Joe Spence's Phototherapy, eine, die deutlich mit dem bloßen Leben zu tun hat, also mit dem, was eigentlich passiert, mit Körper und mit individueller Macht in dem Moment, wo man krank wird, und zwar wo man todkrank wird. Und zum einen klar ist, dass das Leben und die Subjektivität begrenzt ist durch diesen ganz banalen Umstand, dass wir alle sterben. Zum anderen man aber in so ein medizinisches System gerät, wo man eigentlich relativ unfrei ist und subjektiviert wird. Und ihre Joe Spences Arbeit ist ja eine, die sich dagegen rebelliert, die versucht, Alternativen zu finden. Also im Angesicht des Todes noch versucht, Handlungsfähigkeit zu entwickeln. Und das also auch über das Medium des Fotografierens macht, ohne zu verleugnen, was die Machtstrukturen innerhalb des medizinischen Systems sind und auch was die Ohnmächtigkeit der eigene ist angesichts des Todes.
Ja.
Und insofern gibt es schon Arbeiten, die an den Polen stehen, aber es war uns nicht, man macht ja auch eine Ausstellung, um was rauszufinden und nicht einfach, um was zu illustrieren. Das heißt, es waren tatsächlich in diesem Sinn Leitmotive, als sie uns geleitet haben, aber sie nicht uns eingezwängt haben, so kann man das vielleicht sagen. Und dann kommt dazu, dass man natürlich, wenn man recherchiert und wenn man reist und sich bildet, dass man sich natürlich selber auch verändert. Das heißt, dass man auch anfängt, solche Themen neu zu interpretieren, weil man viele Eindrücke sammelt, weil die Künstler und Künstlerinnen einen auf Dinge aufmerksam machen und man dann einfach auch nochmal neu gucken muss.
Ja. Und wird dann zum Beispiel durch die chronologische Abfolge der Arbeiten im Dokumentarkatalog sowas wie ein neuer Bildungskanon erzeugt? Und kann das vielleicht das historische Projekt der ästhetischen Bildung neu zu entwerfen aufgreifen? Und ist das ein spielerischer Umgang auch mit den Themen, die bisher nicht im Kunstkontext repräsentiert wurden?
Also zum einen muss ich sagen, dass ich nicht grundsätzlich gegen den Kanon bin.
Ja.
Dass man natürlich, wenn man so eine Verantwortung hat, wie eine Dokumenta zu machen, dass man sich auch zum Kanon beziehen muss. Und das haben wir insbesondere auf Positionen der 60er, 70er Jahre, also wo wir beide, Robert und ich, der Meinung waren, dass hier Sachen aus dem Kanon zu Unrecht ausgeschlossen wurden, die aber in den Kanon gehören. Ganz explizit die Osteuropa, also die
osteuropäischen Künstler
60er, 70er Jahre in Osteuropa,
genau, ja.
Wo es einfach überhaupt keinen vernünftigen oder legitimen Grund gibt, und beispielsweise nicht wissen, diese Sachen nicht vorher gezeigt zu haben auf Dokumenten.
Ja.
Und das andere sind auch die Frauen, die jetzt in der Generation von zwischen 55 und 70 sind.
Genau, da hat ja Udo Kittelmann eine Feststellung gemacht in der Sendung Bilderzeiten, dass diese Dokumenta die erste Ausstellung ist, die eben die gleiche Anzahl Künstler und Künstlerinnen zeigt. Und dabei hat er dann gesagt, er will sich darüber nicht lustig machen und wollte das unkommentiert lassen. Aber es ist nur interessant, dass das bemerkt wird, weil die Museen haben ja tatsächlich jetzt Probleme, ihre Arbeiten, also ihre Sammlungen mit Künstlerinnen zu füllen, weil sie auch vergessen haben, in den 60er und 70er Künstlerinnen anzukaufen. Und hat sich denn aus Ihrer Perspektive etwas in der Kunstwelt verändert, dass jetzt eine Dokumenta nach mehr als 50 Jahren eine Parität dann zwischen Künstlern und Künstlerinnen herstellt?
Also ich muss dazu sagen, dass wir keine Parität gesucht haben.
Ja.
Das heißt, dass wir keine Quoten.
Das ist eher Zufall wahrscheinlich.
Haben. Das ist eigentlich eher eine Frage, dass er also eine Selbstverständlichkeit ist,
ja.
Dass es eher eine Frage des Ausschließens ist, dass Frauen nicht gesammelt werden und nicht eines, das du absichtlich hinzufügst.
Ja.
Das heißt, das sind natürlich Machtstrukturen, gegen die man politisch angehen muss. Ich denke, ich halte es da mit Laura Cottingham, die das mal analysiert hat, was die Zahlen anbelangt. Und da muss man leider sagen, dass der entscheidende Schritt in den 70er Jahren getan ist, also in der Zeit, in der es tatsächlich auch eine Massenbewegung gab, eine feministische, die auf der Straße sich auch geäußert hat. Und dass sich seitdem im Kunstsystem relativ wenig geändert hat, auch wenn es so scheint, als ob sich was geändert hätte. Es hat sich vielleicht ein bisschen was im Diskurs darüber geändert, aber was die Zahlen anbelangt, ist es immer noch ziemlich traurig. Ich weiß gar nicht, ob wir die, ob wir tatsächlich halbe haben. Wie gesagt, ich würde nie eine Künstlerin auswählen, weil sie eine Frau ist. Genauso wenig, wie ich einen Künstler auswähle, weil er eine Frau ist.
Die Positionen der Künstlerinnen werden jetzt wahrgenommen. Und woran liegt das?
Ja, ich glaube, dass die in Wirklichkeit auch immer wahrgenommen worden sind, aber dass sie doch nicht Zugang hatten zu den Machtinstrumenten. Also dass es eher eine Frage der Institution ist und nicht so sehr eine Frage der Produktion oder des Diskurses darüber. Also es ist ja auch so, dass Sachen immer wieder aus der Geschichte rausgeschrieben werden. Also es gibt, das ist ja auch ganz klar, das wissen wir auch, es gibt ja eigentlich sind die einzelnen Szenen immer sehr viel differenzierter und lebendiger als das, was dann nachher aus ihnen in der Geschichtsschreibung bleibt.
Ja. Und welches Bild von Künstlern könnte neu in dieser Ausstellung entstehen? Oder welches Bild vom Künstler haben Sie, wenn Arbeiten gezeigt werden, die eben dieses paradiesische, zum Teil ein paradiesisches Leben zeigen, das die Künstler in ihren Arbeiten aufgreifen, Feste, Company Painting oder das indische Leben, das in Bildern abgebildet wird, Arbeiten aus Kulturen, die bisher eben auch eben nicht Teil im Bildungskanon gewesen sind, wo Sie sagen, jetzt da hat sich vielleicht auch das Kultur, der Zugang zur Kultur auch verschoben. Aber welches Bild des Künstlers steht, hat sich möglicherweise dann verändert?
Also dann müsste ich jetzt erstmal nochmal nachfragen, was Sie meinen mit dem Paradiesischen. Das ist mir nicht so ganz klar. Mir ist es relativ egal, was das Bild des Künstlers ist. Mir geht es um Werke.
Ja.
Eine Ausstellung macht, geht es mir um Werke. Und der Grund, dass wir, das kann man auch schon daran ablesen, dass wir eben im Katalog beispielsweise chronologisch geordnet haben und nicht nach Künstleralphabet.
Ja.
Also nicht nach Künstlernamen. Das hat aber auch wiederum damit zu tun, dass wir dass wir es mit einem Laienpublikum zu tun haben und dass wir glauben, dass man die Werke tatsächlich besser verstehen kann, wenn man sich klar macht, in welcher Zeit sie entstanden sind.
Ja.
Und da kann man natürlich dann, und das ist deswegen im zweiten Blick, kann man dann auch im Katalog hinten nachschauen und kann auch die Informationen über die Künstler erfahren. Da kann man natürlich näher nachfragen und dann wird auch irgendwann diese Künstlerfigur relevant für die Frage, wie ein Kunstwerk zu interpretieren sei. Aber die Idee, dass das Kunstwerk primär über die Künstlerfigur zu interpretieren ist, die halte ich für ein Nonsense.
Nein, nicht immer die Figur des Künstlers, sondern möglicherweise hat sich in der Position des Künstlers etwas verändert, dass durch die Art und Weise, wie eine Ausstellung dann auch Beziehungen herstellt und andere Positionen präsentiert, dann sichtbar wird, dass der Künstler nun anders handelt, möglicherweise.
Und ja, da bin ich nicht so sicher. Also ich denke, dazu ist auch das Kunstwerk so heterogen, als dass man so eine Aussage machen könnte. Und wenn es eine Homogenität gibt, dann ist es doch die noch des Marktes und der Markt orientiert sich an Künstlerindividuen.
Ah ja,
okay. Und also das ist ganz eindeutig so. Und da kommt auch da im Kommen auch nicht jene, die in Kollektiv arbeiten beispielsweise.
Ja, das stimmt. Und manche Künstler sind ja in Kassel jetzt auf der Documenta und auch bei den Skulpturprojekten in Münster zu sehen. Und wie Siegmann oder Rosler. Und da wäre die Frage, gab es da Absprachen oder wie wurde das mit den Künstlern ausgehandelt? Welche Arbeiten sie in Münster, welche sie in Kassel zeigen?
Ich weiß nicht, wie die in Kassel verfahren sind. Da habe ich mich nicht drum gekümmert.
Und in Münster?
Ich muss auch zugeben, dass ich noch gar nicht in Münster war. Also ich freue mich natürlich darauf hinzugehen, aber bislang bin ich mit der eigenen Ausstellung auch so beschäftigt.
Yeah. Ja.
Ich glaube, es sind tatsächlich nur Rosler und Siegmann, glaube ich.
Ja.
Mit Siegmann arbeiten wir schon ziemlich lange zusammen und mit Rosler auch.
Ja.
Also es ist eigentlich relativ irrelevant. Es gibt einige Künstler und Künstlerinnen, die während dieser Documenta-Vorbereitungszeit auch andere Ausstellungen gemacht haben und Siegmann und war beispielsweise schon auf einer Documenta und da konnte man auch sagen, du musst jetzt nicht irgendwie hier, das mach mal dein neues Werk, dein groß angelegtes Werk, investier das mal lieber in einer anderen Ausstellung, weil wir können dir jetzt gar nicht die Infrastruktur bereitstellen oder die finanziellen Möglichkeiten, das hier groß zu machen, wobei das Karussell ja schon einen neuen Teil dazu bekommen hat, das macht ja Siegmann jedes Mal, wenn er das Karussell ausstellt, dass er das dann lokal auch anbindet. Das heißt, er hat auch hier in Kassel recherchiert im Ausländeramt und hat sich auch hier mit Menschenrechtsanwälten getroffen und einen Fall thematisiert, in dem einer von vielen in Hessen, wo es darum geht, dass Menschenrechte entzogen werden, um Leute abschieben zu können.
Mhm. Ja. Die Arbeit in Münster eben Trickle Down als eine Kritik auch an Marketingkonzepten in Städten, also wenn eben diese Figuren da gemacht werden, wie Löwen, Bären und so weiter, die dann von ihm zerschreddert wurden, ist ja eine Kritik, die vielleicht auch in Kassel sehr gut gepasst hätte, weil die Documenta ja wirklich ein wunderbares Marketingkonzept ist, auch der Stadt Kassel jetzt die letzten 50 Jahre.
Also ich glaube, das Entscheidende, ich meine dann, wenn Andreas das so, wenn Andreas selber über die Documenta so denken würde, dann hätte er das sicher vorgeschlagen, das zu machen. Ich finde es auch bezeichnend, dass er diese Arbeit für mich macht und nicht für die Documenta.
Yeah.
Ich denke, dass man die Documenta in keiner Weise auf ein Marketingkonzept reduzieren kann. Die Geschichte der Documenta ist eine vollkommen
andere.
Publikum ist ein vollkommen anderes. Und dass die Stadt sozusagen die Investition, die sie tätigt, auch wieder zurückbekommt, das finde ich nur legitim. Also in vielfacher Weise zurückbekommt. Also die verdienen natürlich auch an der Ausstellung.
Yeah.
Aber ich glaube, dass es da eher umgekehrt rum ist, dass es erst den Bezug der Öffentlichkeit zu dieser Ausstellung gab, auch der Kasseler Öffentlichkeit zu dieser Ausstellung gab, dann die Ökonomie da hinterher kam.
Yeah.
Das sieht man auch daran, welche Freiheiten der Documenta gelassen werden. Wenn es sich wirklich um ein Marketingkonzept handelte, dann gäbe es keine Verträge, die der kanzlerischen Leitung erlauben, einfach alles zu tun,
im
Rahmen der finanziellen Möglichkeiten. Also die wir sind nicht verpflichtet, eine Ausstellung zeitgenössischer Kunst zu machen.
Ja.
Wir waren lediglich verpflichtet, eine Ausstellung zu machen. Und Tobe hätte auch seine Bierdeckelsammlung zeigen können.
Ja.
Und das ist eigentlich im Rahmen von Marketingpolitiken nicht möglich, normalerweise.
Ja, die Ökonomien haben sich ja ein bisschen verändert. Vielleicht deshalb, dass jetzt die dadurch eine andere geworden ist. Aber das ist ja etwas, das man noch offen lassen kann, auch indem, dass es interessant ist, dass diese Documenta 12 ja sich sehr stark in der Stadt ausbreitet, auch bis zum Schloss Wilhelmshöhe. Und das heißt, die Arbeiten, die im öffentlichen Raum dann zum Beispiel ausgestellt werden, wie eben das Reisfeld von Zacharin Kruorn, hätte das dann nicht auch zum Beispiel neben dem Aue-Pavillon platziert werden können?
Nein, das Reisfeld, das ist ja unmittelbar ein Bezugnahme auf den Bergpark. Der Bergpark ist ein barocker Park, der eigentlich, der Klaus Ronneberger hat den mal als einen der ersten Themenparks überhaupt beschrieben, der ja sich immer schon so ausgezeichnet hat durch bestimmte Blickwinkel, also dass man immer wieder geleitet wird, durch Blicke geleitet wird in diesem Park, aber geleitet wird eben auch pittoreske Szenen. Und sei das nun die chinesische Brücke oder die Grotte oder die Kaskaden. Und Kryon fand es ganz wichtig, das aufzunehmen, dieses Motiv. Und er hatte ja auch ursprünglich vor, mit dem Reisfeld tatsächlich die Kaskaden nochmal zu imitieren und wollte deswegen ein Nassreisfeld dort machen, wo das Wasser tatsächlich auch ähnlich wie bei den Kaskaden hinterm Schloss über Treppenabhänge herunterfließt. Und das ist dann daran gescheitert, dass unter diesem Hügel, auf dem das Schloss steht, noch ganz viel Kriegsschutt ist. Und das haben dann unsere geologischen Recherchen ergeben, der viel zu instabil ist, dass man da jetzt Wasser durchsickern lassen kann. Das heißt, das Wasser ist stärker kontrollieren. Und deswegen haben wir Trockenreis angebaut, der im Übrigen aber auch hier in diesen Breitengraden besser wächst.
Trockenreis?
Ja.
Ohne Wasser?
Nein, der ist schon auch, der wird natürlich gegossen, aber es ist bei dem Nassreis, da werden diese Ufer tatsächlich unter Wasser gesetzt.
Ja, genau, das habe ich auch
und da fließt das Wasser. Dann hätte man tatsächlich die Parallele zu den Kaskaden, wo das Wasser ja auch runterfließt. Also diesen frühen Beispiel von Ingenieurskunst, denn das ist Wasser, was aufgepumpt wird, ganz ohne Strom. Nach oben zum Herkules und dann da wieder runterfließt und zum Schluss in so einer Wasserfontäne endet.
Ja.
Da ist dann auch dann natürlich dieses herrschaftliche Wasserspiel dem landwirtschaftlichen entgegengesetzt.
Ja.
Weil wir dann im Zuge der Recherche herausgefunden haben, dass auch in Schloss Wilhelmshöhe zum Teil Landwirtschaft betrieben wurde.
Ja.
Und das ist eben das Schöne an solchen Projekten, dass wenn man dann auf so eine Idee kommt und anfängt, dann genauer zu gucken, dann sieht man, dass doch auch das eigene Bild doch meistens viel schematischer ist als die Realität. Also da hat es ja dann auch viel Protest gegeben, dass wir den schönen Bergpark verschandeln mit einem landwirtschaftlichen Projekt. Und dann stellt sich aber raus, dass dieser Berg auch schon vor Jahrhunderten so genutzt worden ist.
Aber in der Begründung für die Auswahl der Arbeit steht eben, dass es auch darum geht, eine gestalterische Bewältigung des Hangs zu leisten. Und hätte diese dann nicht auch vielleicht dann durch eine andere Arbeit gelingen müssen. Und jetzt ist die Frage, also ist das auch, besteht gerade im Umgang mit den Arbeiten im öffentlichen Raum, auch das Mohnfeld zum Beispiel, das ja auch nicht angefangen hat zu blühen, jetzt rechtzeitig, ich weiß jetzt nicht, ob es jetzt blüht, das ist vielleicht dann auch ein Teil des Scheiterns der Ausstellung, aber interessant ist, dass Sie begründen können, wie Ihre Recherchen also Teil sind dann der Konzeption.
Also in Bezug aufs Mondfeld muss man sagen, dass es sich da um ein komplettes Missverständnis handelt. Wir haben nie geplant gehabt, den Mond bei der Eröffnung blühen zu lassen. Und zwar rein aus dem Grund, dass es viel besser ist, wenn der so in der Mitte der Laufzeit blüht, weil da mehr Leute auch die Chance haben, das Mondfeld im Blühen zu sehen. Jetzt blüht es, ist voll erblüht, es soll sich aber noch mal steigern in der nächsten Woche. Das heißt, sie haben die Blüte eigentlich immer so angelegt, dass die nicht bei der Eröffnung ist. Bei der Eröffnung, die ja dann meistens doch wieder für eine Elite ist und nicht für den, also da kommen ja dann die ganzen Professionals und wir wollten auf keinen Fall irgendwas machen, was nur die Professionals sehen und dann sonst niemand, also außer natürlich die Kassler, die hier sowieso leben und die das Ganze ja auch mit lauter guten Ratschlägen begleitet haben die ganze Zeit. Der andere Grund dafür, dass wir das nie als gescheitert angesehen haben, auch wenn es nicht geblüht hätte, hätten wir es nicht als gescheitert angesehen, obwohl es eben jetzt in vollster Pracht erblüht ist.
Yeah.
Weil was daran wichtig ist, ist das konzeptuelle Moment und dieses Bild. Und dieses Bild hat jeder im Kopf. Also in dem Moment, wo man Mondfeld sagt, hat man ein Bild im Kopf. Da dann kann man auch drüber reden. Und ich glaube, wenn es jetzt am Anfang so geblüht hätte, dann wäre es einfach abfotografiert geworden und dann gewesen. Dann hätte niemand mehr drauf geachtet.
Ja.
Und dann hätte man auch diese Themen, um die es Jasanja Ivikovic geht, im Grunde nicht mehr gut ansprechen können. Also die Rolle der Frau in Afghanistan und diese antipolitische Bewegung, Frauenbewegung in Afghanistan beispielsweise, von der ja teilweise die Lieder kommen, die jetzt, wo das Mondfeld der Blüte ist, über die Lautsprecher gespielt werden.
Also ja.
Hinter gut 12 und um 17 Uhr kommt eine halbe Stunde, glaube ich, etwa die Musik. Das sind so revolutionäre Lieder, Mondlieder, aber auch Partisanenlieder, in denen es um den Mond geht.
Yeah.
Und das heißt, dieser ganze Aspekt der Arbeit, der wäre dann eigentlich, der wäre dann überhaupt nicht vermittelbar gewesen, glaube ich.
Yeah.
Insofern war es immer klar, dass es sich da um ein konzeptuelles Moment handelt. Und da kommt jetzt die Blüte noch oben drauf. Aber für mich war das gar nicht wichtig. Also wir haben uns ja auch dafür entschieden, mit dem vollsten Bewusstsein, dass wir da mit der Natur zu rechnen haben.
Ja, es gibt... All I can ever be to you is the darnest that we know and this regret.